So, warum denn nicht auch im psychischen, seelischen Bereich in den der anderen Skills, die man so hat und die man vielleicht noch nicht ausreichend ausgebaut hat.
Das stimmt.
Ja, überall im Grunde gibt es Fachmenschen und deren Wissen sollte man sich sichern.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt aus meiner Kindheit, meiner Erinnerung, der Pferdeflüster aus Oberberg, der Heinz Wels. Hallo Heinz.
Hallo Linda. Schönen guten Morgen.
Ja, schön, dass du da bist. Es ist ja wirklich, also ich kenne dich schon immer, du warst schon immer da. Du bist jetzt 70?
73.
73 schon.
Ich sehe aber nur wie 70 aus.
Ja, 60. Also ich kenne dich schon immer von früher, du hast schon immer Lehrgänge gegeben. Es sind ja mehrere Generationen, also zwischen uns liegen ja ein, zwei Generationen Pferdetrainer, kann man so sagen. Deswegen finde ich es total spannend, mich jetzt mal in Ruhe mit dir zu unterhalten, weil wir uns lange nicht gesehen haben.
Ich finde das auch sehr schön. Ja, zwei Generationen liegen dazwischen und was du ja auch weißt, ich habe ja hier mehr oder weniger mein Pferdemenschendasein begonnen auf dem Hof deiner Eltern. Mein erstes Pferd hier gekauft und von deiner Mutter wie von deinem Vater eine ganze, ganze Menge gelernt.
Ja, sehr schön. Genau, das ist nämlich jetzt auch die Frage. Wie hat's alles angefangen? Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Du hast eigentlich nicht mit Pferden beruflich angefangen, korrekt?
So ist es. Ich habe x andere Berufe gehabt, bevor ich zu meinem Hobby kam und zu meinem Traumberuf, dem Pferdetrainer. Ich bin, ja, meine Geschichte 73 Jahre, die Hörer müssen sich jetzt auf vieles gefasst machen. Ne? Jetzt kommt 420 Kilometer Autobiografie, aber um es kurz zu machen, gelernter Gymnasiallehrer mal gewesen. Bin aber nie aufs Gymnasium, also jedenfalls nicht als Lehrer aufs Gymnasium gegangen, sondern Journalist geworden, dadurch viele Abteilungen gelaufen, war beim Fernsehen. Eine Zeit lang habe ich dort Shows gemacht als Redakteur. Und irgendwann in den Wirtschaftsjournalismus geraten und nach dem Journalismus bin ich PR-Manager geworden und dann bin ich Manager einer Musikgruppe, die nicht ganz unbekannt ist, die Höhner, gewesen für ein paar Jahre. Ja, und als ich dann irgendwann mal in eine kleine Lebenskrise geriet, habe ich mal für ein Jahr Pause gemacht, landete bei euch hier auf dem Hof, lernte jemanden kennen, der sagte, meine große Firma möchte ein Buch haben und habe ein ganzes Jahr lang das Buch für diese große Firma schreiben können und habe daraufhin wieder um eine neue PR-Agentur gegründet. Und als ich auch die nicht mehr wollte und satt hatte, kam die Idee, jetzt mache ich mal ein Jahr Pause, arbeite gar nichts, hatte genug Geld verdient, fahre nach Amerika, mit deinem Vater war ich in Amerika, wir haben Pferde importiert, Cowboys kennengelernt, Reitweisen kennengelernt. Und so bin ich dann glücklich wieder nach Haus gekommen und hatte nichts anderes im Kopf als Pferde.
Mhm. Und wann fing das an, dass du angefangen hast zu reiten?
Ja, das ist schon ganz lange her. Ich wollte aber noch mal schnell das vollenden mit den nichts anderes im Kopf als Pferde. Und dann rief mich meine alte Zeitung an, den Kölner Stadtanzeiger, und sagte, die Kollegin sagte, du bist doch so ein Pferdefuzzi. Hast du Lust, nach London zu fliegen? Ein Cowboy hat, warum auch immer, ein Buch geschrieben. Also das klang so nach dem Motto, wieso können Cowboys überhaupt schreiben? Und der Cowboy hieß dann Monty Roberts und dann habe ich den kennengelernt. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, in London, ich bin da in diese Reithalle gekommen und sah dann so einen alten Herrn mit einer Schlägerkappe auf dem Kopf in so einem Affenkäfig stehen und hatte das Gefühl, so komisch das klingt, der Typ macht meinen zukünftigen Beruf.
Ah.
Also ich wusste überhaupt nicht, Roundpen-Arbeit kannte man ja. Ne, ihr habt einen Roundpen. Mhm. Hier haben wir mit Pferden immer im Roundpen gearbeitet. Aber wie der Kerl das da unten machte, das hat mich angefixt. Ja, dann habe ich den Monty kennengelernt. Wir haben als Journalist war ich der Einzige, mit dem er überhaupt gesprochen hat, weil ich der Einzige war, der seine Sprache, also Pferd, sprach. Mhm. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen, das zu tun, was ich später dann 25 Jahre lang beruflich gemacht habe. Monty Roberts war der Anfang. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich bin ja kein Pferdemensch von Haus aus, so wie du, in eine Pferdefamilie geboren, sondern ich bin in Köln mitten in der Innenstadt geboren worden. Und meine Eltern sind, als ich 10 Jahre alt, aufs Land gezogen. Neben ein Kloster, haben dort ein Klosterhotel übernommen. Und ja, plötzlich wurde auch ich zum Landei. Und als kleiner Junge habe ich ja schon mitgekriegt, wie die Reiter zu uns ins Restaurant kamen. Und irgendwann habe ich dann immer mal gefragt, ob ich auch mal reiten durfte. Mhm. Und irgendwann mal habe ich die gefragt, ob ich sie mal durchs Gelände, was sie nicht kannten, führen konnte. Und so bin ich da zum Pferd gekommen. Und seitdem war ich 10, 11, 12 Jahre alt, hat mich das Thema Pferd nie losgelassen. Mhm. Wir hatten ja noch eigene Pferde, aber immer sehr fragwürdige Sachen. Also immer Kunden, die Gäste, ne, die nicht bezahlten, also in Bar, die haben dann in Materie bezahlt und dann haben wir mal ein Pony, zwei Ponys bekommen, die man fahren konnte. Also jedenfalls behauptete das der Typ, der uns Sieg gab, und es gab schreckliche Unfälle. Irgendwann hatten wir mal einen Shagya-Araber-Hengst, wo kein Mensch wusste, wie man mit dem umgeht. Der landete dann bei uns in der Küche und unser Koch bewaffnete sich mit dem Messer und drohte, dieses Vieh umzubringen. Und dann wurde ich dann gerufen, da ich ja schon mal dreimal Pferde gesehen hatte, mit diesem Hengst umzugehen. Das war also schon eine heikle Angelegenheit. Ja, so wurde ich dann pferdisch sozialisiert und es hat mich nie mehr losgelassen.
Sehr schön. Und dann hast du gesagt, hast du dir ein Timeout genommen und dann hast du, weil du in der Nähe wohntest, wie kam der Kontakt zu meinen Eltern und zum Westernreiten?
Der kam so zustande, dass ich damals war ich dann schon bei der Musikgruppe Höhner, mit meinem Freund und Kollegen Peter Werner, der dort das Klavier spielte, die Idee bekam, wir kaufen uns gemeinsam ein Pferd. Ich hatte Ahnung, also soweit ich das Ahnung nennen konnte, er hatte null Ahnung, deswegen hatte ich für ihn viel Ahnung. Mhm. Und so sind wir dann auf die Suche nach Pferd gegangen und an einem Tag sind wir durch die gesamte Republik gereist. Da gab es noch nicht die Fachzeitschriften, sondern hektografierte Blättchen, schwarz-weiß, wo dann irgendein graues Pferd zu besichtigen war. Und wir waren bei Piet Kreinberg im Norden. Wir waren, ich weiß nicht, wo wir überall waren. Alles an einem Tag. Mhm. Dann waren wir irgendwo, das glaube ich war beim Piet. Nee, wir haben's hektografiert gelesen, dass da noch im Norden ein Pferd stehe. Und dann riefen wir da an, weil wir waren schon ziemlich müde durch die Fahrerei und wir wussten am Ende gar nicht mehr anders als dein Vater, der sich unter 400 Pferden immer noch die drei, die er sich dachte, erinnern kann. Wenn ich 400 Pferde gesehen habe, dann habe ich im Geiste 800 gesehen und habe den Überblick total verloren. Der Lutz, der ist vollkommen anders. Jedenfalls, wir waren auch fertig und riefen bei der Frau an, die dieses Pferd annonciert hatte, und dachten, jetzt müssen wir nochmal 3 Stunden irgendwo durch den Norden fahren. Nee, sagte die, das steht bei Leckebusch. Ach, sag ich zu meinem Freund Peter, das ist ja bei uns in der Nähe. Habe ich hier angerufen? Ja, Lutz sagt, ist da. Und dann sind wir losgefahren und ich glaube um 12 Uhr nachts, dein Vater, du weißt es, ne? 12 Uhr nachts hat er uns das Pferd vorgeführt.
Dienstleister durch und durch.
Und wir hatten an dem Tag so viele Pferde gesehen und ich hatte schon gar keinen Bock mehr, aber es war ja die Heimfahrt, und komm da bei euch in die Stallgasse, Stute, Rawhead Buck hieße, war angebunden. Ich sah nur den Hintern und habe sofort zu meinem Freund gesagt, Peter, die kaufen wir.
So wie man es eigentlich nicht tun soll. Sich sofort verlieben, aber die Intuition.
Ne? Was ich 25 Jahre allen Frauen immer ausgeredet habe, verliebt euch nur nicht in Pferde, habe ich natürlich selbst auch falsch gemacht. Ne? Aber es war nicht falsch, sondern es war vollkommen richtig.
Das ist sehr lang, die Stute. Ne?
Nur dein Vater war tief enttäuscht. Er konnte mir gar kein Pferd verkaufen, weil ich es mir selbst verkauft hatte. Das war der Anfang und so habe ich Leckebusch kennengelernt und ich bin ja eurem Hof und euch seit, ja, das ist jetzt 30 Jahre her, freundschaftlich verbunden.
Hm. Und dann hast du auch mit meinem Vater auch zusammengearbeitet, du hast ja auch mal Lehrgänge bei
uns gegeben. Wir haben auch Lehrgänge, wie Patt und Patterchen sozusagen zusammen gemacht, der Lutz, der Mutige, und ich der Vorsichtige. Ne? Aber passte ziemlich gut. Ich habe den Leuten immer ausgeredet, dass sie sich aufs Pferd setzen sollten. Und der Lutz hat es ihnen eingeredet. Und es war eine sehr gute Kombination. Fairerweise muss ich sagen, er war erfolgreicher als ich. Naja, dein Vater ist auch, ich bin zwar 73, dein Vater ist erheblich jünger als ich. Aber er ist schon als der Pferdemann der viel erfahrenere.
Und, du warst wahrscheinlich der strukturiertere und pädagogisch stärkere und mein Vater hatte die Erfahrung mehr.
So ist es. Und insofern war das eine gute Kombination. Mhm. Ich habe gute Freunde, die sich heute noch an diesen Kurs erinnern, wo ich denen sozusagen prophezeit habe, dass ihr vollkommen durchgeknalltes Pferd vielleicht nach einer Woche, nach zwei Wochen handelbar sein würde. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, nach vier Stunden ist der Lutz schon mit denen ausgeritten. Was so die Unterschiede zwischen uns beiden deutlich macht. Ich bin eher ein bisschen vorsichtig und zögerlich. Es hat aber den Vorteil, dass ich in meinem Leben auch erst zweimal vom Pferd gefallen bin. Mhm. Der Lutz hat den Riesenvorteil, dass er sich selbst und Menschen Mut macht und vielleicht Menschen hilft, über ihren Schatten zu springen, die sonst in ihrem Schatten stehen bleiben würden.
Das stimmt.
Und das ist ganz toll. Wir wissen natürlich, ne, den Lieblingsspruch deines Vaters, ne, ist ganz lieb.
Und dann fragt er, ob es gebockt hat heute, wenn du zurückkommst.
So ist es. Ich habe selbst meine fast dramatische Erfahrung gemacht. Ich hoffe, dass das jetzt für die Hörer nicht zu langweilig ist, aber ich versuche es mal bildlich darzustellen. Ich habe einen Sohn, einen behinderten Sohn, der aber auch das Reiten angefangen hat. Und diese Stute, die ich hier gekauft habe, Rawhide Buck, die auch im Turnierwesen sehr erfolgreich war, ein total sicheres Pferd später dann, hat ein bisschen was dran getan. Mit der ritt mein Sohn dann. Ging alles prima. Und irgendwann, eines Tages, wollte ich gern mit ihm gemeinsam einen Ausritt machen und habe dem Lutz die Frage gestellt, Lutz, hast du mal eben ein Pferd für mich? Ne? Und dann kam die berühmte Antwort von Lutz, ja, nimm die Stute hinten links, zweite Box. Wo hinten links, der Stall oder der Stall? Ja, also ungefähr musste ich mir dann zusammenreimen, was er meinte. Ich sage, ist die auch sicher? Ja, die ist ganz lieb. Also ich, welche? Die Fuchsstute. Naja gut, Fuchsstute ist ein bisschen schwierig, ne? Weil wie viel Fuchsstuten gibt es? Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe diese hinten links Fuchsstute gefunden. Ich fand sie ein bisschen klein, fand sie ein bisschen jung, fand sie ein bisschen, naja, für mich schweren Menschen. Aber war ja nur ein kleiner Ausritt neben meinem Sohn und es sollte aber auch ein sicheres Pferd sein. Ich wollte ja jetzt keines haben, was buckelt, während mein Söhnchen da auf unserem Pferd sitzt. Naja, ich habe das Pferd gesattelt. Ich dachte, so sicher ist das Pferd aber nicht. Aber es ging dann und wir haben ja so unsere Jobs gemacht. Und dann reitet man bei euch immer, wenn man so ins hintere Tal reitet, durch so eine Röhre. Und du
Tunnel,
weißt das,
großer,
so
genau.
Ein Tunnel. Und der Tunnel ist so durch irgendwelche Rippendinger abgesichert und hat Riesenschrauben links und rechts. Ne? Und da muss man schon ziemlich gut in der Mitte reiten. Ne?
Genau.
Also schickte ich meinen Sohn mit der Stute vor und ich dann schnurgerade dahin. Schon beim Aufsteigen dachte ich, das Pferdchen, das so ganz lieb ist, ein bisschen unsicher. Ne? Und wir kamen gut durch diese Röhre durch, obwohl das Pferdchen seine Hufe wirklich ganz, ganz vorsichtig hinsetzen. Aber da vorne die Tante Buck, die mein Sohn ritt, schien ja sicher genug zu sein. Na, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind gesund wiedergekommen. Aber als ich dann das Pferd absattelte, sagte der Lutz, ja, das wäre das Pferd, was noch nicht angeritten ist.
Der falsche Fuchs, da sind wir wieder bei der Kommunikation.
Das war der falsche Fuchs, ne? Aber auch solche Dinger machen einen ja dann, wenn man sie überlebt, stärker.
Ja.
Von solchen schönen Geschichten habe ich viel hier auf dem Hof erlebt und kennengelernt.
Ja. Du hast ja dann gesagt, bei Monty Roberts hast du den Job gesehen, den du dann irgendwann ausführen willst. Wie hast du dich dann fortgebildet, um das zu tun?
Ich habe mit Monty Kontakt gehabt, also durch dieses Ereignis da in England, Sussex war das, glaube ich, hatte der Gefallen an mir gefunden und wir haben uns dann mehrfach getroffen. Der hat immer trainiert auf dem Gestüt Fairhoff, diesem Rennpferdegestüt von Jakobs Kaffee, hat er die mit dem Simon Stokes die Zweijährigen vorbereitet. Mhm. Und da habe ich ihn viel besucht. Und wir haben dann, also er hat mir Dinge beigebracht, war mir jetzt nicht so ganz fremd, ne? Und hatte damals auch schon Videos und ja, war schon was, mit so einer Berühmtheit zusammenzuarbeiten, hat für mich gekocht und wir haben dann versucht, miteinander weitere Jobs zu machen. Ich wollte so einen Weltkongress für Pferdetrainer organisieren, weil er von seinem Manager damals enttäuscht war. Aber das hat dann zu nichts geführt. Aber ich sag mal so, der Monty ist eine große Persönlichkeit. Mhm. Auch eine, darf man ruhig sagen, aus meiner Sicht jetzt mittlerweile fragwürdige zum Teil, aber Und was er dort in die Pferdewelt hineingetragen hat, war eine legitime Fortsetzung dessen, was Leute wie Tom Dorns und Ray Hunt auf eine andere Art mit in ihrer Zeit präsentiert haben. Also der Monty war eine Form von Fortsetzung, wie dann auch für uns jetzt in Deutschland internationale Trainer wie ein Pat Borelli, der eine Systematik und eine Struktur reingebracht hat, was für mich die ganz große Fähigkeit von Borelli war und ist, wahrscheinlich auch mit seiner Frau gedankt, die da auch das reingebracht hat. Und so habe ich mich auf diesem Weg mit denen weitergebildet, aber wesentlich dann so learning by doing. Ne? Mhm. Ich war mittlerweile dann mit meinen Pferden an einem anderen Stall und habe natürlich alles das, was ich an Wissen hatte, mit meinen zwei Wallachen ausprobiert und ja, da guckten natürlich immer wieder Leute, weil Bodenarbeit, wann war das, 1997 oder sowas, war nicht so das Angesagte, das nicht so Bekannte, war also schon exotisches Handeln. Ne? Mhm. Und hier und da guckten tatsächlich die Leute neugierig hin und fingen an, Fragen zu stellen. Und da ich ja gelernter Journalist bin und auch ganz gerne rede und Fragen beantworte, quatschte ich also rum, bis dann meine Frau sagte, du kommst ja gar nicht mehr dazu, mit den Pferden was richtig zu machen. Gib doch mal so ein Seminar. Ja, und dann habe ich irgendwann das erste Seminar gegeben. Und das fing dann 97 an. Und dann bis vor 5 Jahren habe ich aufgehört damit. Ja, jede Woche international Seminar gegeben. Spanien, Frankreich, Holland, Belgien, Deutschland, überall.
Genau. Also auf deiner Homepage stand eine Zahl, wie viele Kurse mit wie vielen Menschen. Kannst du das wiedergeben?
Ich weiß es nicht. Ist veraltet, aber ein paar 10.000.
Ja.
Also man kann ja ausrechnen, ne? Ja. Wir waren sehr fleißig, jedes Wochenende, also so 10, 12 Leute. Ja, und das war jetzt nur so der Grundkurs. Dann haben wir natürlich auch noch mit Seil und Halfter fortgesetzt. Irgendwann habe ich ein System entwickelt, analog wie die Parellis das gemacht haben, wo die Leute noch systematisch lernen konnten. Aber ich glaube, der Unterschied zu den herkömmlichen Pferdetrainern, der ich ja nicht bin, ich bin ja kein herkömmlicher Pferdetrainer, sondern so ein selbst zusammengeschusterter, war wahrscheinlich die Tatsache, dass ich das psychologische Thema dazu genommen habe. Heißt also ich habe mich schon als Kind für Psychologie interessiert, warum auch immer, und irgendwann mal die Idee gehabt, so eine Menschenschule zu gründen und habe dann konsequenterweise parallel dazu nochmal Psychologie studiert und habe all das, war immer so meine Art, was ich gelernt hatte, auch sofort umgesetzt.
Angewandt.
Ne? Und es waren jetzt nicht, die universitäre Psychologie, sondern es war das, was man die humanistische Psychologie nennt. Unter anderem NLP kennen eine ganze Menge Leute, neurolinguistisches Programmieren, eine Kommunikation und Psychologie Methodik, die im Grunde alle gut funktionierenden Psychologie und Kommunikationsmethoden sozusagen zusammengekehrt hat und the best of draus gemacht hat und sehr gut strukturiert hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das sofort eingebaut, sodass unsere Freitagabend Seminarauftakte so ab 18 Uhr bis manchmal 24 Uhr schon berühmt berüchtigt waren. Das waren dann Psychoveranstaltungen, wo Tränen flossen, wo wir Integrationen machten und ich weiß nicht was alles. Im Seminar, ich glaube, das erste Seminar war in Leverkusen, haben wir um das Thema Sinne und sinnliche Wahrnehmung deutlich zu machen, habe ich den Leuten Gummiohren, Riesengummiohren auf die Ohren getan, riesengroße bunte Brillen auf Gummihände und wir haben Polonaise getanzt in der Reithalle. Der Stallbesitzer dachte irgendwie, das sind hier alles nur Bescheuerte. Ne? Aber es war für die Leute so Zugang, was bedeutet, sich mit dem Pferd auseinanderzusetzen, heißt fühlen, heißt Wahrnehmung. Und dann haben wir das auf diese extreme Form sichtbar gemacht. Und ich glaube, das war der Anfang dessen, was man Erfolg nennen kann, denn sonst hätte ich das ja nicht über 20 Jahre machen könne, dass die Leute wahrscheinlich erwarteten, dass bei mir das Ungewöhnliche stattfand. Mit Pferd haben wir dann auch noch was getan, aber es waren dann wesentlich auch Veranstaltungen, wo ich auch den Anspruch hatte und es auch kommuniziert hatte, dass das Pferd auch der beste Menschentrainer ist.
Genau, das ist ja ich als Jugendtrainer, obwohl jung bin ich ja jetzt auch nicht mehr, aber es gibt natürlich die Trainer, die sind sehr gut mit den Pferden, die können sehr gut ein Pferd trainieren, aber wir als Dienstleister müssen ja Pferd und Reiter zusammenführen, ne? Und da ist natürlich dieser Riesenboom und Bewegung der Bodenarbeit, was super ist. Und da ist natürlich bei dir, deswegen sind ja auch Pferde, ich habe mit Bernd Osterhammer schon ein Interview gemacht, ein Mittel, um Coaching zu machen. Das Pferd spiegelt einen, ja. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt und Ansatz. Wenn man sich besser in den Menschen hineinversetzen kann, kann man ihn auf einer Ebene ansprechen, die ihn erreicht. Die ist ja bei jedem anders. Und dann mit dem Pferd zusammenführen. Und das ist etwas, wo ich noch sehr, sehr, sehr viel lernen muss. Ich bin relativ gut mit Pferden. Aber den Kunden da abzuholen, wo er steht, mitzunehmen, ranzuführen, das ist echt ein Weg. Und auch dieses ganze Systematische, was du sagst, das hast du natürlich, ich meine, du bist ja auch Lehrer, das war bestimmt schon mal gut von der Pädagogik, ne? Dann der psychologische Aspekt und der Journalismus, diese Neugier und gut erklären können, das sind natürlich super Komponenten, die man dann zusammenführen kann, ne? Und das finde ich super interessant, wo ich gerade denke, okay, ich glaube, wir müssen uns auch noch ein paar Mal ohne Mikro unterhalten.
Ja, gerne.
Weil das ist ja echt...
Ich habe ja Zeit.
Ja, sehr schön. Das ist wirklich... und ich habe gerade noch ein Interview, es gibt jetzt einen Ranch Talk, das macht die Kerstin Rester, das ist ein YouTube-Format, wo Leute interviewt werden. Und der hat den Geithner da, das ist ja der mit den beiden Farben arbeitet. Und er sagt selber, er hat es einfach ganz simpel runtergebrochen.
Genau.
Ne? Weil manchmal dieses... Timing ist wichtig, keine Frage. Und wie lernt das fette Fliegen Galoppwechsel schön und gut? Mhm. Aber erstmal die Basics müssen sitzen. Ne?
Das ist der
die Fall. Kommunikation. Ne?
Genau. Und das mit den Basics, wenn du das so sagst, ist schon interessant irgendwann. Man wird ja immer wieder gefragt, nicht nur vom Finanzamt, was machen Sie eigentlich beruflich? Ne? Mhm. Und irgendwann bin ich bald dazu gekommen, zu sagen, ich bin Grundschullehrer für Pferdeleute.
Ja.
Also nichts von wegen Anspruch, Gymnasium, fliegender Wechsel, sondern tatsächlich... vielleicht auch Kindergarten vorher noch, ne? Anfangs, naja, ich merkte ja, was ich tat und dass es mir lag und dass die Leute die Nachfrage hatten. Aber man möchte ja gern auch zu den Großen gehören, ne? Oder zu denen, die diese ganz großen Dinge machen. Bis ich aber merkte, nee, meine Kundschaft ist die, die ganz, ganz unten anfängt. Nicht, weil sie zu doof sind, sondern ja, weil sie neu sind in dem Geschäft. Noch nicht die Erfahrung haben, Angst haben. Angst und Unsicherheit ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, wissen wir ja auch. Ne?
Ja.
Und ja auch zu Recht. Ne?
Ja.
Und da ich mit der Geschichte von deinem Vater eben, ne, wenn wir unsere Kurse machten, ich der Sicherheitsfanatiker und er der Mutige, der vorantreibt, dann sind viele Leute zu mir gekommen. Ich glaube, ich bin Spezialist für ängstliche Pferdeleute dann geworden. Ohne, dass ich das hingehängt habe, denn wer will schon, wenn das Firmenschild heißt, für Angstpatienten, ne? Das sage ich doch nicht. Ne?
Yeah.
Aber viele haben ja Angst und gestehen sie sich nicht zu, aber die sind dann trotzdem zu mir gekommen.
Ja, ich sage ja immer, das Pferd sieht das Bild in deinem Kopf. Ne? Das hat nichts mit Esoterik zu tun, aber das Pferd merkt ja sofort, oh okay, die da neben mir wird fest, die hat ein Problem. Wo ist hier das Problem? Dann fangen die an zu suchen. Vor was muss ich mich jetzt erschrecken?
So ist es.
Ne? Und das ist ja wirklich... beeindruckend, wie hochempathisch Pferde sind.
So ist es. Ich meine, Fluchttier der Grassteppe ist so eine Definition. Sie sind einfach tausendmal sensibler als wir, weil sie ihr Leben, ihr Überleben damit organisieren. Das heißt, dass Pferde so sensibel sind, ist, wie du eben sagtest, keine esoterische Größe, sondern das ist Biologie 1. Und jeder Reiter, verdammt, und Pferdemensch sollte wissen, dass das Pferd in einem durch die Stirn guckt und durch die Hose guckt und weiß, wie wir uns fühlen, bevor wir drauf gekommen sind. Denn wir verdrängen gern. Wir möchten gerne eine Fassade davor, ne, damit wir nicht erkannt werden. Und wir machen uns auch glatt vor, dass wir nicht erkannt werden. Und manchmal passiert es ja, weil uns ja die gleiche Art Mensch begegnet und auch eine Fassade hat. Also stoßen zwei Fassaden aufeinander. Aber das Pferd, das sieht schon, wenn wir aus dem Auto aussteigen, wie wir drauf sind, ne? Und verhält sich. Und deswegen ist es ganz gut, erstmal, nicht erstmal, sondern irgendwann auch mal sich selbst zu erkennen. Mensch, erkenne dich selbst, der ganz große Spruch der alten Griechen, um dann zu wissen, hey, was erkennt das Pferd alles in mir? Ist ja schon mal günstig, wenn ich es auch weiß über mich. Ne? Mhm. Der Gaul sagt es mir ja nicht wortwörtlich, aber er verhält sich. Ne? Mhm. Und wenn sein Verhalten buckelsteigend durchgehend ist, ne, dann ist das eine ziemlich krasse Aussage. Und es wäre schon günstig, wenn ich vorher vielleicht wüsste, dass ich derjenige bin, der diese Bedingungen liefert, dass das Pferd fast nicht anders kann.
Das stimmt, ja, super. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch im zweiten Teil an. Noch eine Frage, also dieser Begriff Coaching liegt ja überall in der Luft, im Pferdebereich. Du hast ja auch verschiedene Bereiche gehabt. Vielleicht, wie würdest du Coaching definieren?
Oh, das ist aber jetzt schwer. Schwierig, ne? Ja. Genau. Ja, ich habe auf meiner Homepage, die ich seit 400 Jahren nicht mehr angeguckt habe, sogar von Herrn Raue, das ist so ein Großmufti in der Coaching-Szene, ein Zitat. Aber ehrlich gesagt erinnere ich mich jetzt gar nicht. Coaching, der Begriff kommt ja von Coach der Kutsche. Das heißt, du sitzt neben einem, ob du jetzt als Coach der Kutscher bist oder ob du der Passagier bist. Aber du begleitest einen auf seinem Weg. Okay. Das heißt, der Coach ist der professionelle Freund. Mhm. Im Unterschied zu dem wirklichen Freund, herkömmlichen Freund, der die Tendenz hat, gute Ratschläge zu geben. Mhm. Und in dem deutschen schönen Wort Ratschlag ist ja auch das Wort Schlag drin. Ne? Oder es aus seiner Leidensperspektive zu betrachten. Mhm. Einem Freund sagst du dein Problem und dann sagt er zwei Sätze und dann, ja, aber bei mir war das so. Mhm. Und das möchtest du nicht hören, wie es bei ihm war, weil dann hat er vielleicht auch noch die Tendenz, lang davon zu erzählen und du möchtest eine Lösung für dein Thema haben. Mhm. Und der Coach als professioneller Freund geht in eine Distanz, die aber nicht so weit weg ist, dass er nicht mehr gefühlt werden kann, behält den Überblick und versucht das, was man Übertragungsphänomen und Projektion nennt, also seine eigenen Themen auf den, der Hilfe haben möchte, zu übertragen, das zu vermeiden, wenn es ihm dann gelingt. Der Coach ist also der professionelle Begleiter.
Okay.
Und der ist wichtig heutzutage, weil vor 50, 60, 70 Jahren gab es den Begriff, glaube ich, gar nicht. Aber da gab es den Pfarrer, zu dem man hinging. Da gab es den Lehrer, dem man sich anvertraute. Dann gab es vielleicht den Großvater, also Autoritäten. Mhm. Und die Autoritäten schwinden ja mehr oder weniger. Und so hat sich diese Begrifflichkeit und der Berufszweig des Coaches etablieren können. Und ich denke, es ist auch gut so. Mhm.
Ja, ich merke das selber. Also ich arbeite auch mit einem Coach, weil ich an mir arbeiten möchte, weil mir Dinge auffallen, die mir nicht gefallen und nur ich kann sie ja ändern. Und ein guter Coach, / Therapeut, / Profi, wie man es nennen möchte, der stellt einem ja die Fragen, die man sich selber stellt und dann irgendwann auf die Antwort kommt. Der gibt einem ja nicht die Antworten, sondern stellt einem die richtigen Fragen.
Stellt einem die richtigen Fragen. Du bist ja clever, legst mich rein, indem du mir die Frage stellst, was ein Coach ist und weißt schon längst, was es ist.
Ich finde es immer schön, alle Ansätze zu hören.
Das war jetzt eine Ergänzung, ja, ne, die du gegeben hast, die vollkommen richtig ist. Und nebenbei, das darf ich dir mal sagen, junge Frau, aller Respekt, dass du dich mit einem Coach zusammentust, so wie du es gerade für dich erklärt hast, um dich zu verbessern. In welchem Sinne?
Nicht jetzt genau, gar nicht erfolgstechnisch, sondern einfach menschlich.
Genau so ist es. Ne? Und es ist ja, wie du es auch schon sagtest, wenn man den Coach noch so ein bisschen weiter definiert, kommt man zum Therapeuten. Mhm. Und Menschen neigen sofort dazu zu sagen, ja, ich habe doch keinen an der Waffe. Ich muss ja nicht zum Therapeuten gehen. Dass es darum geht, seine Persönlichkeit zu entfalten, die vielen Facetten, die da sind, vielleicht zu entdecken oder die Themen, die Probleme, die einen behindern, zu lösen. Mhm. Auf die Idee kommt man nicht. Man geht, wenn man ein Zipperlein hat, sofort zum Arzt. Und wenn man sich im Freundeskreis unterhält, ne, und vom Arzt redet, reden alle anderen sofort auf. Also wie geradezu, wie Trophäen wird man rumgereicht, wie viele Krankenscheine man schon gesammelt hat und wie viele Medikamente man nimmt. Aber sobald einer davon erzählt, dass er zum Therapeuten geht, ziehen sich alle zurück und gucken ein bisschen schräg und sagen, ach, sie hat es nötig, er hat es nötig. Ne? Mhm. So, dabei müsste es sehr, sehr viel mehr Therapeuten, Coaches, was auch immer geben, um Menschen in ihrer Seele zu treffen und die Seele weiterzuentwickeln, das Gefühl, die Psyche. Denn alles, was wir tun, ist Psyche und nicht Verstand da oben im Kopf. Ne, den. Und deswegen nochmal, Gratulation, ist ja ein mutiger Schritt, das zu tun, gerade wenn es ums eigene entwickeln geht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du bist jetzt eine erfahrene und erfolgreiche Pferdetrainerin. Ich wäre ja doof, wenn ich mit meinem Pferd nicht weiterkäme. Und wenn du mir einen Ratschlag gäbst, zu sagen, nee, brauche ich nicht. Sondern ne, wenn ich mich weiterentwickeln will als Reiter, gehe ich zu Fachleuten, wie du einer bist, und lass mich coachen. Ne? So, also warum denn nicht auch im psychischen, seelischen Bereich in den der anderen Skills, die man so hat und die man vielleicht noch nicht ausreichend ausgebaut hat.
Das stimmt.
Ja, überall im Grunde gibt es Fachmenschen und deren Wissen sollte man sich sichern.
Ja, ich habe ja viele Kunden, die sind auch selbstständig. Ich sage immer, die Profis wissen, dass man zu einem Profi gehen muss, um sich helfen zu lassen, so egal auf welchem Gebiet. So ich gehe auch nicht zum Zahnarzt und erkläre ihm seinen Job, ne, weil ich irgendwas gelesen habe. Ne? Also das ist einfach, es hilft immer, sich einem Profi anzuvertrauen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sein Bauchgefühl verlassen, weil manche sagen, okay, auf der Visitenkarte steht Deutscher Meister, Europameister, sie gehen hin und das Pferd ist immer unglücklicher oder denen geht es immer schlechter. Da muss man auch sagen, okay, ich kenne mein Pferd, ich merke, das tut uns nicht gut, ich möchte einen anderen Weg gehen.
Ja.
Da sind so diese beiden Seiten, die man berücksichtigen muss. Ne?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig verstanden habe. Du sagst also, Coach, ja, ganz wichtig, aber man weiß nicht immer, ob man den richtigen Coach hat. Oder?
Genau. Auch gerade im Pferdeleistungssegment, ne? Gerade Richtung Sportreiterei. Ne? Manche gehen dann zu jemand, der hatte große Erfolge und das sieht toll aus auf dem Blatt. Und dann merkt man aber, das passt nicht mit dem Pferd. Aber man bleibt da, weil er hat ja die Erfolge. Und man denkt, oh, da muss man jetzt durch.
Ja.
Ne? Und auf der einen Seite ist es schon Sport und das Pferd muss auch einen Job erledigen und muss auch körperlich trainiert werden, aber es sollte nicht überfordert werden. Und wenn das dauerhaft auftritt, trauen sich manche Leute da nicht einen Rückzieher zu machen, weil Richtig. Das ist ja der große Trainer. Und da, finde ich, sollte jeder auf sein Bauchgefühl und auf sein Pferd achten, geht es dem gut damit oder nicht.
So ist es, ganz entscheidend. Wobei Bauchgefühl, Linda, jetzt auch wieder ein tolles Wort ist, ne? Weil Bauchgefühl. Ist es Bauchgefühl oder, ich würde es klingt ein bisschen süßlich jetzt, ich würde es eher das Herzempfinden nennen.
Okay.
Weil am Bauch kann man auch Bauchschmerzen haben. Ne? Und man hat auch Wut im Bauch. Okay, ist auch ein Gefühl. Ja. Und wenn ich Wut kriege, dann höre ich vielleicht auf den Bauch, der da wütend rumpelt. Aber das Herzensthema, glaube ich, ist eines. Also ich habe da, wir haben ja irgendwann mal so eine Akademie gegründet, wo wir Menschen auch über das ganze Jahr ausgebildet haben in Sachen Psychologie und Kommunikation. Und wir haben so Lebensfreudekurse übers Wochenende gegeben. Und da war wesentlich zum Beispiel die Herzensarbeit eine, die eine andere Rolle übernahm als das Bauchgefühl. Also das Bauchgefühl kann einen auch trügen, betrügen sozusagen, während die Herzensarbeit ein bisschen komplizierter klingt, aber in Wirklichkeit, irgendeiner von meinen Kunden hat mal gesagt, ach, das ist interessant. Die Herzensantworten tun allem gut. Das heißt, nehme ich jetzt mal wieder das Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ich bin Pferdebesitzer, da ist mein Pferdchen und da ist der Trainer, von dem ich große Stücke hielt, mein Pferd dahin gebe. Das Bauchgefühl würde vielleicht irgendwann sagen, nee, meine Stute leidet zu sehr. Ne? Das habe ich jetzt nicht gewollt. Ne? Und dann sagt der Kopf, kannst du ihm aber jetzt nicht sagen. Ne? Oder der Kopf sagt auch noch, der eigene Kopf, wenn du das jetzt sagst, hast du ja einen Fehler gemacht. Hast du, dann ist ja klar, dass du dich falsch entschieden hast. Das geht auch nicht. Ne? Und jetzt kann ich die Herzensantwort in so einem Beispiel nicht sagen, weil das ist das Spannende. Herzensantworten, wenn du sie dann hast, tun deinem Pferd gut, tun dir gut und sogar dem Trainer. Das heißt, es würde eine Trennung sein, wenn es eine wäre, wo der Trainer am Ende nicht sagt, dumme Kuh, warum ist er überhaupt zu mir gekommen? Oder die hat doch keine Ahnung, ne? Ich hätte noch 3 Monate und dann, nee, sondern er hätte gesagt, ja, die hat recht irgendwie auf ihre Art. Ist gut, dass es so gegangen ist. Ne? Ja. Also ein ganz spannendes Thema. Klingt jetzt ein bisschen verklausuliert, aber es gibt keine standardisierte Herzensantwort. Und im Grunde wollte ich einfach nur gegen den Klassiker Bauchgefühl, ganz wichtig, wollte ich diese doch, wie gesagt, unterschätzte Dimension des Herzens oder manchmal so nur als versüßte Dimension des Herzens mal jetzt hier ins Gespräch gebracht.
Und was sagst du dann, was ist dann Intuition?
Intuition, das ist eine gute Frage. Inture ist ja so eine Eingabe, ne? Da kriegst du so eine Eingebung und du fragst dich, woher kommt die? Also ein Bauchgefühl ergibt sich, du spürst es und handelst, denkst und reagierst. Herzensarbeit ist schon ein Weg, den man wir haben so ein 7-Schritte-Programm dafür entwickelt, da muss man was kennen, Und die Intuition passiert. Ich sage mal das Beispiel, wir hier im Oberbergischen, Herbstblätter fallen von den Bäumen, manche Straßen kurvig. Ich fahre da runter und weiß, an irgendeiner Stelle bremse ich einfach. Und merke 10 Sekunden später, boah, gut, dass ich gebremst habe, denn hier lagen Blätter und es ist glatt. Und ich weiß gar nicht, warum ich gebremst habe, aber ich habe es getan. Dann bin ich der Intuition gefolgt. Das heißt, da, man könnte sagen, eine göttliche Eingebung hat meinen Fuß bewegt.
Oder ein natürlicher Reflex. Ne?
Oder ein natürlicher Reflex und wie, was das auch immer ist. Ja. Aber Inture, ne, lateinisch eine Eingebung, es kommt und du weißt gar nicht wieso und du denkst auch gar nicht drüber nach. Wenn die anderen zwei Prozesse ja Denkprozesse sind, Bauchgefühl, aha, empfinden und danach Handeln ausrichten, Herzensintelligenz praktizieren, 7-Schritte-Programm beispielsweise durchgehen. Aber Intuition, bupp.
Okay, ist das Handeln dann wirklich sofort, ohne und, drüber nachzudenken.
Genau, und da sollte man allerdings, wenn man, und ist ganz wichtig, die eigene Intuition zu schärfen. Also schärfen ist ein falsches Wort, weil die ist ja da. Ich glaube, man muss seinen Sinn dafür schärfen, sie wahrzunehmen und sie zu akzeptieren. Also nicht den Satz zu sagen, da war ja Zufall. Ne? Sondern ich würde jetzt an meinem, ja, vielleicht nicht das eleganteste Beispiel mit den Blättern sagen, boah, Heinz, das war toll, dass dir das gelungen ist. Und schönen Dank dafür, weil sich die Instanz da von oben, wenn man gläubig ist, oder nach innen zu sagen, ein Sinn in mir hat das erkannt, bevor es zu sehen war. Also bevor die 5 Sinne es wahrnahmen. Der 6. Sinn ist ja auch so was wie.
Ja, das stimmt. Sehr schön. Spricht, ne? Ja, dann noch ein Thema für den ersten Teil. Wie siehst du so gerade jetzt so ein bisschen von außen die Entwicklung der ganzen Pferdebranche? Im Positiven wie im Negativen?
Oh. 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 Ehrlich gesagt fühle ich mich nicht kompetent zu einer kompetenten Antwort, weil ich mich ganz wenig damit noch beschäftige.
Was ist denn der Unterschied zu früher, als du angefangen hast? Vielleicht können wir so anfangen. Keep it simple.
Ja, früher habe ich natürlich, war ich voller Werturteile, Bewertungen, Verurteilungen. Blöderweise fühlte ich mich auch noch wohl dabei. Ne? jetzt will ich nicht von einer Altersweisheit reden, aber von einer Gelassenheit, einer größeren Gelassenheit. Ich kann viel mehr akzeptieren als zuvor. In unserem Western-Bereich, zu dem ich mich ja immer noch zugehörig fühle, obwohl das, was ich über die 25 Jahre gemacht habe, ja übergreifend war. Da kamen Leute aus allen Bereichen zu mir. Aber meine Heimat ist noch der Western-Bereich. Und dann müssen wir ja nicht drüber reden, die Kommerzialisierung, die durchaus das Leistungsniveau extrem in die Höhe gehoben hat, aber gleichzeitig ja auch sehr viel Kritik hervorgebracht hat. Aber auch da möchte ich einfach kein Urteil abgeben. Ich habe im Seminar früher oft gesagt, hier stehe ich und erzählt euch jetzt 3 Tage was über das feinfühlige Umgehen mit Pferden, aber ich möchte mich als erstes mal outen als Pferdeschinder. Ich war ein Pferdeschinder.
Okay.
Und das Schlimme war, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt, dass ich ein Pferdeschinder war. Und selbst das Urpferd meines Herzens, die Back, die ich hier bei euch gekauft habe, die habe ich geschunden. Und zwar auf dem Platz, auf den wir jetzt gucken können von hier. Und da kriege ich schon mit, dass mir jetzt meine Stimme versagt, wenn ich bedenke, was ich dem Tier angetan habe, um erfolgreich zu sein. Und ich hielt mich für richtig. Ich hielt mich für gut.
Aber wir reden ja jetzt nicht von Bluten etc., sondern du hast die wahrscheinlich zu stark gymnastiziert und zu viel gefordert.
Und ich habe einfach aus Dummheit zu sehr an den Zügeln gerissen. Aber das Schlimme, was ich sagen wollte, was mir dann im Leben nachgelaufen war, war, dass ich mich für gut gehalten habe.
Ja, wenn man nicht weiß, was man nicht weiß, sag
ich mal. So ist es, ne? Ich war der absolute Doofmann, der sich für schlau hielt.
Ja.
Und das ist ja die gefährlichste Kombination, ne?
Ja.
Also insofern, wenn ich das weiß, und ich habe das ganz bewusst in jedem Seminar bekannt, um den Leuten nicht so vorzuspielen, hier sitzt der Typ, der alles kann, sondern ich wollte immer versuchen, das ist ganz wichtig, auch für einen Coach, sich seinen Klienten auf Augenhöhe zu holen und nicht so von oben herab zu sein, weil dann hat man auch keinen Erfolg. Nur auf Augenhöhe wird man wirklich akzeptiert. Man nennt das Pacing in der modernen Form, Rapport herzustellen, das heißt also, dem anderen Vertrauen zu vermitteln.
Mhm.
Und wenn die wissen, hey, hier steht einer vor mir, der nennt sich Pferdeflüsterer oder wird genannt Pferdeflüsterer, müssen wir nochmal definieren, was das ist, aber der hat sich früher als Pferdeschinder betätigt und glaubte sogar, er sei ein Guter, dann habe ich die Hoffnung, ich Heinz, dass die Leute sagen, oh, da muss ich auf mich auch aufpassen, ne? Wenn das dem Kerl schon passiert ist, ne, dann passe ich aber sehr gut auf.
Ja, sich reflektieren, ne?
Sich reflektieren, sowas, und zwar kritisch, ernst. Mhm. Da macht man sich ja nicht mit kaputt, sondern man kommt sich näher. Ne?
Genau. Und ich sage immer, die Stärke ist es, seine Schwächen zu kennen. Und dann wird
sehr
man ja
schön.
Besser. Ne?
Das ist die wahre Stärke.
Ja,
ne?
Perfekt.
Die Größe muss man haben, seine Kleinheit zu entdecken.
Ja, das ist eigentlich das perfekte Abschlusswort für den ersten Teil, Heinz. Wir machen mal ein kurzes Päuschen. Dankeschön.
Auch schön.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.